Ich darf nun Helmut Matthies vorstellen. Helmut Matthies ist 52 Jahre jung, studierter Theologe, verheiratet, er hat einen Sohn und er ist seit 25 Jahren Leiter von IDEA, dieser Zeitschrift, die ich hier in Händen halte. Er tut seinen Job mit Leib, Seele und Geist. Und ich freue mich, dass wir ihn heute unter uns haben dürfen, dass er uns heute am Wort dienen wird. Ich habe Helmut gefragt, ob ich ihm zwei Fragen stellen kann. Ich mache zwar das alles in einem Satz, damit wir auch etwas noch persönlich von ihm hören. Ich habe ihn gefragt, was hat dich in der langjährigen Karriere als Journalist in den letzten paar Jahren am stärksten betroffen gemacht? Und was hat dich persönlich in den vergangenen Jahren am meisten gefreut, Helmut?
Ja, was mich betroffen macht bis heute, das ist das, was auch Titelthema von Spektrum ist, die Hochwasserkatastrophe, die wir in Deutschland erleben, ist die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man mal von der Berliner Mauer absieht. Aber was mich als Christ hier besonders betrifft oder betroffen macht, ist, dass sie Menschen schädigt, die schon viele, viele Jahrzehnte geschädigt worden sind und darunter besonders Christen. Ich war Reisekorrespondent in der DDR, habe also den Sozialismus sehr hautnah erlebt. Und in der DDR, also im Osten Deutschlands, gab es einmal eine große Erweckungsbewegung im Erzgebirge und auch im Umfeld von Dresden. Sie müssen sich vorstellen, was diese Menschen, die dort leben, hinter sich haben. 12 Jahre Diktatur unter Adolf Hitler. Dann kam gleich der Kommunismus. Fast 60 Jahre Diktatur, fast 60 Jahre Christendiskriminierung. Dann kam der Fall der Mauer, man hat alles aufgebaut. Die Christen lebten wieder auf. Sie sprachen von einem Wunder Gottes. Und jetzt ist genau die Region, wo so viele Christen sind und überlebt haben, die Diktatur, unvorstellbar getroffen. 30.000 Christen sind in Notunterkünften bis heute. 300 Schulen sind vollkommen zerstört worden und 8.000 Betriebe existieren nicht mehr. Sie sehen nur noch die Grundmauern. Und da fragt man sich natürlich, Herr, warum diese Region? Jetzt schon wieder, nach all den schrecklichen Jahren der Diktatur. Das ist eine Frage, die ich meinem Herrn stelle und mit der ich selbst auch nicht zurechtkomme, gerade weil ich diese Region gut kenne und die Menschen dort sehr liebe und noch vor 14 Tagen da war, wo alles noch wunderschön aussah. Unser Herr geht manchmal unbegreifliche Wege mit uns. Dann bin ich gefragt worden, was mich sehr erfreut hat oder positiv bewegt hat in den letzten Jahren. Da gibt's eigentlich vor allem eins, dass ich in meinem journalistischen Dienst plötzlich sehr krank geworden bin. Von einer Sekunde auf die andere, ich galt als sehr gesund und plötzlich lag ich auf der Intensivstation und die Ärzte sagten mir, ich hätte nur noch wenige Minuten zu leben. Ich hatte einen 10 cm langen Riss in der Hirnschlagader. Man wusste nicht, woher das kommt und auch nicht, was man da machen sollte. Und wenn man schon viel über Gott geredet hat, dann ist das die eine Sache. Aber wenn es so, wenn die Ärzte so um einen rumstehen und sagen, sie sterben jetzt, dann kommt es ja darauf an, ob das alles, was man bisher geredet hat, wirklich ein Fundament hatte oder ob es vielleicht alles Einbildung ist mit Gott oder ob es diesen Gott tatsächlich gibt und man ihn hier auch erleben kann. Ich habe dann immer diesen Liedvers, das Lied wird heute kaum noch gesungen, aber es hat mich sehr in meinem Leben begleitet, von Gerd Terstegen, Gott ist gegenwärtig. Das immer diese drei Worte so gesprochen und bekam dann einen tiefen Frieden und habe mich auf die Ewigkeit gefreut und tatsächlich gespürt in dieser Situation, dass es Gott tatsächlich gibt. Und Erfreulicheres kann man auch als Journalist nicht berichten. Ja, das war eine entscheidende Begegnung.
Herzlichen Dank, Helmut Mattis. Wir freuen uns, dass du unter uns bist. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude, auch beim Dienst, den du uns tun darfst. Und auch Kraft dazu, das, was du und Gott dir auf das Herz gelegt hast, das möchten wir jetzt hören. Wir sind gespannt. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist für mich als Deutschen ein großes Vorrecht, in der Schweiz sein zu dürfen und reden zu dürfen. Sie haben mir das Thema gestellt, worauf kann man sich verlassen? Wieso ist das eigentlich eine Frage? Ist nicht uns als Christen das eigentlich ganz klar, dass wir uns nur auf Gott verlassen können? Der Prophet Jesaja sagt doch, verlasst euch auf den Herrn immer da, denn er ist ein Fels ewiglich. Eigentlich gibt es doch dann keine Probleme mehr. Eigentlich bräuchte ich doch dieses Referat gar nicht halten, weil alles klar ist. Doch verlassen wir uns denn wirklich auf Gott? Verhalten wir uns nicht sehr oft ganz ähnlich wie unsere Mitmenschen? Und wie sieht es bei denen aus? Es ist der Urwunsch jedes Menschen und dieser Wunsch ist völlig verständlich, wissen zu wollen, auf was und auf wen kann ich mich eigentlich wirklich verlassen. Und es ist eine Urenttäuschung, feststellen zu müssen, ich habe mich geirrt. Doch jede Enttäuschung ist auch immer eine Chance. Denn sie befreit uns von einer Täuschung, dass man auf das falsche Pferd gesetzt hat. Und sie führt uns hoffentlich immer wieder zum Eigentlichen. Wenn wir Umfragen sehen, und das ist ja so üblich, dass man Umfragen vertraut, dann sagen die meisten Menschen bis heute, wir vertrauen am meisten auf die Technik. Denn wir leben ja in einer Welt, wo uns alle suggerieren, Werbung, Kirchen, Parteien, Ideologien, alle sagen, auf uns, ja auf uns könnt ihr euch wirklich verlassen. Und da ist interessant, dass die Umfragen ergeben, an der Spitze von den Punkten, auf die sich die Menschen am meisten verlassen, steht merkwürdigerweise die Technik. Wissen Sie, wie die Werbung für die Titanic einst lautete? Selbst Gott persönlich kann dieses stolze Schiff nicht versenken. Schon bei der ersten der Jungfernfahrt sank das angeblich sicherste Schiff der Welt. 1500 Tote. Die Concorde galt als das sicherste Flugzeug überhaupt. Sie stürzte vor 2 Jahren ab. Wenige Wochen später versank das Atom-U-Boot Kursk. Es galt als das modernste russische U-Boot. Ich könnte viele Beispiele anfügen, die belegen, auf die Technik ist nur ganz bedingt Verlass. Als ich vor 2 Wochen auf einer Elbreise war in Dresden und Torgau, da sagte der Führer, die Elbe ist der sicherste Fluss in Deutschland, weil die Elbe ist am wenigsten kanalisiert. Hier gibt es unglaublich viele Auen, wo das Wasser hinfließen kann. Und dann haben wir auch Dämme, die wir gerade überholt haben. Und jetzt erleben wir, dass der angeblich sicherste Fluss in Deutschland die größte Hochwasserkatastrophe seit Jahrhunderten gebracht hat. Sie sehen auch die Umwelttechnologie. Es ist überall nur bedingt Verlass. Können wir uns dann wenigstens auf den Menschen verlassen, wenn schon die Technik nicht völlig verlässlich ist? Ein der großen deutschsprachigen Philosophen, Friedrich Nietzsche, schrieb in seinem Werk Zarathustra, der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Der vorhandene Mensch reicht also nicht. Wir müssen ihn ändern. Und bis heute ist es der Wunsch aller Ideologien, den Menschen zumindest zu bessern. Da versprach Adolf Hitler, einen arischen Menschen zu schaffen, der in einem tausendjährigen Reich die ganze Welt beherrschen sollte. Da wollten Sozialismus und Kommunismus einen klassenlosen, einen von der Knechtschaft des Kapitalismus befreiten Menschen schaffen. Und das Ergebnis? Die, die das Paradies auf Erden versprochen haben, haben die Hölle gebracht. Aber es geht nicht nur um die Extreme. Auch eine Bewegung, die die Menschlichkeit sogar in ihrem Namen trägt, der Humanismus, schaffte es nicht, das Böse im Menschen zu schämen, als er das Ziel hatte. Je mehr die Menschen gebildet sind, umso besser werden sie. Nein, ist nicht der Fall. Und wie ist es mit der modernen, liberalen Demokratie? Ich möchte mich als Deutscher nicht über die Schweiz auslassen, aber in meinem Land ist es so, dass in den letzten 10 Jahren 3 Millionen Kinder vom Leben verlassen worden sind. Man hat sie nämlich umgebracht, und dass das Ganze demokratisch genehmigt worden ist vom Deutschen Bundestag, dass man nämlich Kinder in den ersten 3 Monaten im Mutterleib umbringen kann. Und in anderen Ländern ist es nicht nur die Abtreibung, sondern in einem Musterland der Demokratie, in den Niederlanden, hat man Euthanasiegesetze geschaffen, sodass schon Zehntausende Menschen oft gegen ihren Willen, den konnten sie gar nicht mehr äußern, qua Sterbehilfe umgebracht worden sind. Der britische Premier Winston Churchill hat einmal gesagt, unter allen schlechten Staatsformen ist die Demokratie die beste. Aber Verlass ist auf sie nicht. Das merken auch immer wieder Wissenschaftler, dass ja eigentlich alles in der Weltgeschichte nichts geholfen hat. Und sie treten jetzt ganz offen mit dem Ziel auf, wenn es mit dem vorhandenen Menschen also nicht geklappt hat, dann lasst uns eben einen neuen schaffen. Vor 25 Jahren sagte man, der Mensch wird am meisten geprägt durch die Umwelt. Also ändern wir die Umwelt, machen wir sie gut, die Strukturen, dann wird auch der Mensch gut. Das war die Ideologie der 68er. Und sie hat nicht funktioniert. Jetzt sagt man, nein, nicht die Umwelt ist das Entscheidende, sondern die Erbanlagen, die Gene. Also lasst uns die Gene ändern, dann werden wir einen besseren Menschen schaffen. Und ein Nobelpreisträger in den USA sagte ganz offen, wir haben heute Gott durch die Wissenschaft ersetzt. Der Mensch wird nicht mehr wie Jahrhunderte als Abbild Gottes verstanden, so wie es in der Bibel steht, sondern der Mensch versucht sich heute den Menschen, den neuen Menschen nach seinem Bilde zu schaffen. Und aus der Vergangenheit hat man auch heute nicht gelernt. Denn viele, viele Versuche, diesen neuen Menschen zu schaffen, endeten in millionenfachen Leid. Lenin, Stalin, Hitler, Mao, Pol Pot und heute Kim Il-sung in Nordkorea. Als einzig verlässlich hat sich erwiesen, was der große russische Dichter Dostojewski in nur 8 Worte zusammenfasste. Eine Welt ohne Gott endet immer im Chaos. Viele haben jetzt Angst vor der Gentechnik. Zurzeit gibt es das Experiment in den USA, einen Menschen zu klonen. Und Christen haben Angst. Wird hier nicht dem Schöpfer ins Handwerk gefuscht? Doch vergessen Sie nicht, bei aller Euphorie, die hier Wissenschaftler haben, das Eigentliche des Menschen, die Seele, wird nie gentechnisch manipulierbar sein. Der Mensch mag ein noch so schön, noch so gesund, noch so geklont sein. Er wird Leid erfahren, er wird Liebeskummer haben, er wird ein Sünder bleiben und er wird immer auf ein transzendentes Gegenüber angewiesen sein. Das Vorbild des Klonens sind die eineiigen Zwillinge. Zwillinge, die eineiig sind, sind 100% genetisch übereinstimmt. Im ZDF gab es neulich einen tollen Film über eineiige Zwillinge, also geklonte, wenn Sie so wollen. Der eine war hilfsbereit, er bekam einen Orden vom Roten Kreuz. Der andere, obwohl er 100% gentechnisch übereinstimmte mit seinem Bruder, wurde zum Mörder. Die Seele wird nie gentechnisch manipulierbar sein. Doch damit geben sich manche Wissenschaftler nicht zufrieden mit dieser Aussage. Sie sagen, das ist alles eine Frage von noch fehlendem Wissen. Es wird eine Zeit kommen, wo wir so viel Wissen haben, dass wir selbst die Seele noch manipulieren können. Und es ist ja schon ein Phänomen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hatten so viele Menschen so viel zu lesen, zu hören und zu sehen wie in der Gegenwart. Alle 5 bis 7 Jahre, das müssen Sie sich mal vorstellen, verdoppelt sich die Menge alles Wissens. Alle 5 bis 7 Jahre. Und Wissen ist nicht mehr wie früher die Macht von Einzelnen. Dank des Internets kann jeder an faktisch alles herankommen. Zurzeit sind 620 Milliarden Dokumente im Internet gespeichert und abrufbar. Und diese Wissenschaftler sagen, wenn man dieses gesamte Wissen nimmt, sozusagen das Weltwissen, dann muss es doch möglich sein, eine Antwort auf die letzten Fragen der Menschheit zu bekommen. Nun ist aber ein ganz merkwürdiges Phänomen. Auf der einen Seite haben wir unglaublich viel Wissen. Auf der anderen Seite stellte einer der bekanntesten Kommunikationswissenschaftler, der Amerikaner Neil Postman, fest: Wir hatten zwar noch nie in der Geschichte der Menschheit so gute Möglichkeiten, uns zu informieren, aber noch nie sind wir gleichzeitig so schlecht informiert wie gegenwärtig. Wie kommt das? Das Magazin Die Wirtschaftswoche titelte: Die Welt droht in einer Informationsflut unterzugehen. Wie ist dieses Phänomen erklärbar? Auf der einen Seite immer mehr Wissen, auf der anderen Seite immer mehr Unwissenheit. Es hängt damit zusammen, dass in dieser Informationsflut es immer schwieriger wird, zwischen belanglosen und notwendigen Informationen zu unterscheiden. Mit mehr Wissen kommt auch immer alternatives Wissen. Der eine sagt dies, der andere sagt jenes auf die Wissenschaft zu. Und das führt dazu, dass Informationen laut Umfragen immer weniger als wahrheitsgetreu angesehen werden. Laut der letzten Allensbach-Umfrage glauben beispielsweise nur noch 20% der Mitteleuropäer, dass das Fernsehen Wirklichkeit widerspiegelt. Müssen Sie sich mal vorstellen, 80% glauben nichts mehr von dem, was sie im Fernsehen sehen. Sie verlassen sich nicht auf die Informationen der Medien. Bloß auf was verlassen Sie sich dann? Das Hauptproblem der heutigen Informationsübermittlung, und das müssen sich alle, die Radio hören, alle, die Fernsehen sehen, weil es diese beiden Medien besonders betrifft, immer vor Augen halten. Sie geben Ihnen nur das, von dem Sie meinen, dass es Ihnen gefällt. Fernsehen, Radio, alles lebt von Umfragen. Was wollen denn die Menschen hören? Was wollen sie sehen? Und angeblich wollen sie vor allen Dingen Sex und Gewalt haben. Und entsprechend wird beides gebracht. Denn davon hängen die Einschaltquoten ab. Und je höher die Einschaltquoten, desto höher die Werbeeinnahmen. Das ist ein Kreislauf von Informationsmengen, die Sie eigentlich alle gar nicht brauchen. Und hier liegt ein großer Unterschied zwischen Medien und Religionen. Kein einziger Religionsstifter, egal wie man sie beurteilt, ob Buddha, ob Mohammed, ob Mose, hat den Menschen je nach dem Munde geredet, wie es die Medien tun. Sondern sie haben immer versucht, das zu sagen, von dem sie glaubten, das ist für die Menschen notwendig. Nötig, damit eine Wende passiert, weg von der Not. Sie haben die Themen angesprochen, die die Medien nie ansprechen. Was ist denn mit dem Tod? Ist dann alles aus? Was ist denn mit der Schuld? Kann man sie loswerden? Wo liegt denn eigentlich der Sinn des Lebens? Antworten darauf bieten die Religionen, doch ist nun auf sie Verlass? Es gibt ein merkwürdiges Phänomen. Jahrelang haben die Medien geschrieben, mit der Religion ist es aus. Das sah eigentlich gar niemand mehr zumutbar, an etwas außerhalb seiner selbst zu glauben. Die deutschen Magazine haben eine Angewohnheit, immer zu Weihnachten entdecken sie das Thema Glaube und Religion. Und man konnte wetten, was im Spiegel zu Weihnachten kommt. Weil es seit 30, 40 Jahren immer dasselbe war. Wer glaubt, ist eigentlich dumm. Die Kirchen gehen sowieso den Bach hinab. Der moderne Mensch glaubt allein an das, was er sieht, was er hört, was er selbst erkennen kann. Plötzlich eine Überraschung, Weihnachten 2000. Der Spiegel kommt heraus und wir haben auf der Titelseite die Schlachtzeile »Die Rückkehr des Glaubens«. Eine weltweite Renaissance der Religionen kennzeichnet den Beginn des 21. Jahrhunderts. Was nun? Und gleich zu Beginn des Artikels im Spiegel heißt es, je tiefer der Mensch eindringt in die Geheimnisse der Natur, umso mehr neue Rätsel tun sich auf. Je tiefer der Mensch eindringt in die Geheimnisse der Natur, umso mehr neue Rätsel tun sich auf. Also nicht je mehr Wissen wir haben, umso mehr werden wir in der Lage sein, die letzten Probleme dieser Welt zu lösen, sondern je mehr Wissen, umso mehr neue Rätsel tun sich auf. Und dann stellt das Magazin eines bekennenden Atheisten Rudolf Augstein Folgendes fest. Friedrich Nietzsches Motto, Gott ist tot. Marxens Slogan, Religion ist Opium des Volkes. Und Sigmund Freud, der im Gottesglauben nichts als eine Halluzination erblickte, alles das ist ein kapitaler Irrtum gewesen. So etwas habe ich als Journalist noch nicht erlebt, eine solche Wende. Doch Vorsicht, was ist das für ein Glaube, der hier neu entdeckt wird? Auf der Weltausstellung Expo in Hannover war der beliebteste Pavillon von Bertelsmann, einem der größten Medienkonzerne. Und in diesem Pavillon wurde alle 45 Minuten neu ein Film gezeigt mit dem Titel Der Sternenfänger. In diesem Film wird ein Moslemjunge gezeigt und dieser Moslemjunge stellt die Frage, was ist eigentlich wahr? Und dann wird in diesem Film über das Internet seine Frage an Kinder in aller Welt gestellt, an buddhistische Kinder, an jüdische Kinder, an Kinder, die aus Naturreligionen kommen. Christliches kam nicht vor. Und dann endete dieser Film, der von 6 Millionen Menschen gesehen wurde, mit dem Fazit: Wahrheit gibt es überall, in allen Religionen. Und jeder hat die Möglichkeit, diese Wahrheit zu finden. Er braucht nur in sich hineinzuhorchen. Dann wird er merken, er hat die Wahrheit in sich. Man kann das New Age nennen. Und wir finden diesen Trend heute als Einheitstrend in vielen, vielen Staaten. Eine Mischmasch-Einheitsreligion wird hier gebildet, die Elemente aus allen hat. Politisch finden wir das Bestreben nach einer Weltregierung, nach einer Sprache. Bibelkenner werden sich erinnern, da war doch mal was mit dem Turmbau zu Babel. Und Bibelkenner wissen, wie das Ganze endete: in einer Menschheitskatastrophe. Zu dieser Entwicklung passt, dass in deutschen, aber auch Schweizer Kirchen immer mehr interreligiöse Gottesdienste stattfinden, weil man ja der Meinung ist, da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede zwischen Islam und christlichem Glauben. Und die Frage für uns als Christen, die nach der Bibel zu leben versuchen, stellt sich doch: dürfen wir künftig noch das Gegenteil behaupten? Dass Christus allein die Wahrheit ist und dass es eben keine Mischmaschreligion geben darf. Die Europäische Union hat in Nizza eine Grundrechtscharta beschlossen. Und ein Bestandteil dieser europäischen Verfassung ist der Satz: niemand darf religiös und sexuell diskriminiert werden. Ein toller Satz auf den ersten Blick. Jetzt werden in allen EU-Staaten die Verfassungen daraufhin geändert. Schweden ist vorangegangen und in Schweden darf man seit Anfang Juli nicht mehr behaupten, Homosexualität sei Sünde, sei verkehrt. Dann wird man bestraft. Denn das ist ja eine Diskriminierung, wenn ich sage, so etwas sei Sünde. Wird man in einigen Jahren in der EU nicht mehr sagen dürfen, dass Allah nicht der Vater Jesu Christi ist, sondern biblisch gesehen ein Götze? Denn das werden wir sagen müssen. Nach den Aussagen der Bibel können sich Christen jedenfalls auf eines verlassen: das Ende der Zeit ist mit Verfolgung verbunden. Und da fragt sich der Christ, der das so sieht: kann ich mich dann eigentlich auf meine Mitchristen verlassen? Wenn das so ist, dass die Zeiten nicht glorreich werden. Wissenschaftliche Untersuchungen haben was Tolles ergeben. Christen sind tatsächlich die besseren Staatsbürger. Christen fahren wesentlich weniger schwarz. Christen hinterziehen in wesentlich weniger Fällen die Steuern. Christen sind sozialer eingestellt. Christen sind weniger anfällig für Ideologien. Also jeder Staat müsste eigentlich die Christen fördern. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist das Verhalten der Christen untereinander. Wenn ich das so überblicke, 25 Jahre Berichterstattung über christliche Gemeinden, was für eine Überfülle an Konflikten. Kräche in Gemeinden, Kräche in Kirchen, Kräche in christlichen Familien. Wenig Glaubwürdigkeit nach innen, viel Glaubwürdigkeit nach außen. Wie kommt das eigentlich? Vielleicht hat es mit dem zu tun, was der Apostel Paulus im Epheserbrief schreibt: wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Die Christen, nicht die Heiden. An den Heiden hat der Teufel kein Interesse, denn sie glauben ja nicht an ihn. Aber war da nicht was in der Apostelgeschichte? Sie waren ein Herz und eine Seele, heißt es doch da. Und das wird doch häufig in Predigten vorgehalten: seht einmal die Urgemeinde. Doch nur 6 Verse weiter wird von Ananias und Sapphira berichtet. Sie logen und bezahlten es mit ihrem Leben. Und wie es in der Urgemeinde war, so zieht es sich offensichtlich durch die Geschichte der Christenheit. Streit, Spaltung, Widerstreit. Natürlich gibt es Ausnahmen und wahrscheinlich sitzen Sie, die Sie hier sind, alle auf der Ausnahmenseite. Aber wer die Briefe liest, die man so bekommt als Redakteur einer frommen Nachrichtenagentur, angeredet mit lieber Bruder oder liebe Schwester, und dann wollen Sie das Ganze auch noch veröffentlicht wissen, die Häme über andere, wer da nicht vorher schon Christ war, der wird es vermutlich nicht, wenn er das liest. Ich gestehe Ihnen Folgendes, vor einigen Monaten war ich derart genervt von den Reaktionen nicht der Heiden, sondern der Christen. Über die ganzen Fragen, wie soll man die extremen Pfingstler beurteilen, sind sie von oben oder von unten, Willow-Krieg, wie, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, ich will jetzt mal nur bei Heiden sein. Mal ein Wochenende bei Heiden. Urlaub von Christen. Meine Frau hat das Ganze nicht so ganz verstanden, weil sie ja meine Arbeit auch nicht so gut erkennt. Ich habe mir dann Atlas gesucht. Da gibt es so einen Atlas, wo sind die wenigsten und wo sind die meisten Kirchenmitglieder. Und da habe ich eine Ecke gefunden, aber alles weiß. Da gibt es also gar nichts angeblich. Das ist die Ecke, die Sie jetzt im Fernsehen gesehen haben, zwischen Wittenberg und Wittenberge, also westlich von Berlin, die Mark Brandenburg. Da gibt es 0,5% Kirchenmitglieder. Also da war die Gefahr, Christen zu treffen, sehr gering. Also bin ich da ein Wochenende hingefahren. Ich habe mich in eine Dorfkneipe gesetzt und gedacht, wollen wir doch mal sehen, wie das ist unter Heiden. Und es war toll. Freundlich waren die Leute, offen waren die Leute, herzlich waren die Leute. Neben mir saß ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar. Und die fragten, ja, was machen Sie hier, wo wollen Sie hin? Und wir kamen ins Gespräch und dann luden sie mich, es war schon 23 Uhr, plötzlich ein zu sich nach Hause. Ich weiß nicht, ob Sie als Christen schon mal wildfremde Menschen um 23 Uhr zu sich nach Hause eingeladen haben. Gut, ich ging mit und wir hatten einen tollen Abend. Übrigens ohne ein Wort von Gott, denn ich wollte ja ein heidnisches Wochenende erleben. Es wurde 1 Uhr, plötzlich fing die Frau, 53 Jahre alt, an zu weinen. Dann erzählte sie mir ihre Geschichte. Wissen Sie, sagte sie, vor 40 Jahren hat mich mein Vater vergewaltigt. Das Kind habe ich abgetrieben. Wissen Sie, seit 40 Jahren werde ich damit nicht fertig. Mein ganzes Leben ist eigentlich verfuscht dadurch. Und dann durchschoss es mich, meine Güte, was haben wir Christen doch für einen Schatz, dank Christus, dass wir wissen, es gibt innere Heilung. Es gibt eigentlich nichts, von dem wir nicht innerlich geheilt werden können, weil wir vergeben können und weil wir Vergebung uns zusprechen lassen können. Und dann bin ich zurückgefahren und habe gedacht, ja, das stimmt, Christen sind oft nicht besser als andere, aber wir Christen sind auf jeden Fall besser dran. Mittlerweile hat meine Frau Kontakt mit dieser Frau. Gott arbeitet an ihr und wir hoffen, dass sie das erfahren kann. Neuanfang ist möglich, auch nach dem Schrecklichsten, was man erleben kann. Christen sind oft nicht besser. Also verlassen wollen wir uns nicht auf unsere Mitchristen. Ein französisches Sprichwort sagt, es ist besser, es mit Gott selbst zu tun zu haben, statt mit seinen Heiligen, also uns. Doch was ist das eigentlich für ein Gott? Können wir uns auf Gott verlassen? Ist uns bewusst, was Gottes Sohn am Kreuz gesagt hat? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stephanus, Petrus, Paulus, Millionen von Christen nach Jesus erlebten am Ende ihres Lebens kein Bundesverdienstkreuz, keine Abfindung, sondern den Märtyrertod. Ist uns das bewusst? Einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist der Film Titanic. Und eine Szene hat sich mir besonders eingeprägt. Eine fromme Frau, sie könnte von Krishna stammen, versucht in diesem Film auf dem Schiff Titanic einen jungen Mann zu bekehren. Toll, wie sie das macht. Und wenige Sekunden später wird in dem Film gezeigt, wie genau diese fromme Frau, die genau das tat, was Jesus wollte, vergewaltigt wurde. Und dann spricht diese völlig verzweifelte Frau unter Tränen, die eben noch versucht hat, einen anderen zu bekehren. Es gibt keinen Gott, aber ich suche ihn. Ist das eine Erfahrung völlig ab von unseren christlichen Gemeinden? Wo ist Gott, wenn ein Kind geboren wird von einer AIDS-kranken Mutter, das selbst AIDS hat? Wo ist Gott, wenn ich als gesunder Christ überfahren werde, zum Krüppel gemacht werde von einem betrunkenen Autofahrer? Der langjährige Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Siegen, zu der ich gehöre, hat vor ein paar Wochen das dritte seiner 4 Kinder verloren. Und er sagt in der Predigt nach dem Gottesdienst, nachdem seine dritte Tochter gestorben war: Was denkt sich eigentlich Gott dabei, dass er mir so viel Leid widerfahren lässt? Martin Luther hat schon recht, wenn er sagt, und ich möchte das zitieren: Ich setze mein Vertrauen auf keinen Menschen, auch nicht auf mich selbst. Meine Macht, meine Kunst, mein Gut, meine Frömmigkeit oder was ich auch haben mag, auch auf keine andere Kreatur. Ich wage und setze mein Vertrauen allein auf dich. Und jetzt hören Sie bitte: den unbegreiflichen Gott. Ich setze mein Vertrauen allein auf dich, den unbegreiflichen Gott. Nicht auf den Gott, der angeblich alle Probleme löst, der immer glücklich macht, der nur Erfolg schenkt. Den gibt's nämlich nicht. Die vielen Enttäuschungen von Menschen, die auf Gott gesetzt haben, sind immer Enttäuschungen im Blick auf das Bild, das sie von Gott haben. Gott selbst kann nicht enttäuschen, aber wir können enttäuscht werden vom Bild, das wir über Gott haben. Aber was ist denn nun Gott? Gibt es denn nichts zu fassen, wenn er schon so unbegreiflich ist? Gibt es denn nichts, wo wir uns wirklich bei Gott drauf verlassen können? Doch es gibt etwas. Es steht im Vater unser. Wir haben es tausende Male unter Umständen gebetet, dass sein Wille geschieht. Darauf können wir uns verlassen. Und was ist nun sein Wille? Jesus sagt es: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann fällt euch alles andere zu. Paulus drückt es anders aus im Römerbrief: Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge, alle zum Besten. Darauf können wir uns verlassen. zwar gerade dann, wenn wir im tiefsten Leid stecken und wenn wir überhaupt nicht erkennen können, dass Gott ein lieber Gott ist. Die Bild-Zeitung schrieb letzten Dienstag, gelesen von 12 Millionen Menschen. Wie kann Gott mitfühlend sein, wenn er die Menschen in Dresden, ausgerechnet in Dresden, wieder so schlägt? Dresden war die am meisten zerstörte Stadt Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten haben sie wenige Tage noch vor Kriegsende völlig sinnlos zerbombt. 35.000 Tote. Und jetzt war Dresden dabei, wieder die schönste Stadt Deutschlands zu werden. Und jetzt kam die Flut, zerstörte wieder unglaublich viel. Und da fragt dieses Massenblatt, gibt es wirklich einen mitfühlenden Gott? Das sind die Fragen, die da sind. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch den Dresdnern. Auch denen unter uns, die vielleicht die Diagnose Krebs haben. Auch denen unter uns, die beruflich, schulisch, im Studium, sonst wo gescheitert sind. Ich werde heute Nachmittag da noch drauf eingehen, auf das Thema Leid. Doch wie gehen wir denn nun mit Leid um? Wenn das so toll klingt, alles dient uns zum Besten, auch das Leid. Ich weiß es auch nicht. Aber ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. In Deutschland haben in den letzten 2 Jahren etwa 10 prominente evangelikale Unternehmer pleite gemacht. Tragische Schicksale. Bei den einen war es tatsächlich Missmanagement. Sie haben Fehler gemacht, da war klar, da ist nicht Gott verantwortlich, sondern da hat man was falsch gemacht, der Mensch was falsch gemacht. Aber dann gab es auch Fälle und gibt es Fälle von Menschen, die eigentlich wirtschaftlich gesehen alles richtig gemacht haben, und wo trotzdem alles den Bach runterging. Ich denke an einen über 80 Jahre alten Mann, den habe ich immer bewundert. Bei dem lief alles im Leben gut. Eine Riesenfirma, einer der reichsten Unternehmer in Deutschland. Im frommen Lager ein Ehrenamt nach dem anderen. Es gibt kaum ein Amt, das er nicht hatte. Ich habe mir gedacht, meine Güte, Herr, was segnest du diesen Mann aber ganz besonders? Und dann las ich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er musste alles verkaufen und er musste alles auch noch mit Minus verkaufen. Er hatte also Schulden und das mit Anfang 80, wo man doch meinen könnte, Herr, jetzt lass ihn doch in Ruhe mit Leid. Ich traf ihn kurze Zeit, nachdem ich das in der Frankfurter Allgemeinen gelesen hatte. Und ich traute mich nicht, ihn anzusprechen, weil ich dachte, ich als Jüngerer, was soll ich ihm sagen? Ich habe kein Gotteswort. Und ich werde ihm doch nicht sagen, dass das zum Besten dient. Wer bin ich denn? Er merkte, dass ich ihm aus dem Wege ging und er kam auf mich zu und sagte, warum gehst du mir aus dem Wege? Ich sage, ja, weil ich nicht weiß, was ich dir sagen soll. Du hast doch alles verloren. Und dann sagte mir der Mann etwas, was ich mir sofort danach aufgeschrieben habe. Ich habe immer im Leben nach dem Motto Hiobs gelebt. Der Herz gegeben, der Herz genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich habe alle meine Erfolge nie so verstanden, dass ich sie meiner Leistung verdanke, sondern stets aus Gottes Hand genommen. Nun hat mir Gott genommen, was mir sowieso nicht gehörte. Unsere Beziehung ist also völlig ungebrochen. Ich kann dem Herrn danken, dass er gerade auch jetzt mein Herr und Heiland ist. Sehen Sie, darauf können wir uns verlassen. Egal was passiert, diese Beziehung, die bleibt, mag auch alles den Bach runtergehen, mögen wir dastehen als gescheiterte, als ungesegnete Menschen. Diese Verbindung bleibt. Doch kann sich eigentlich auch Gott auf uns verlassen, wo wir uns auf die Verbindung zu ihm verlassen können? Was heißt das eigentlich, denen, die Gott lieben? Was heißt das, Gott lieben? Nach dem Neuen Testament ist es eindeutig. Wer Gott liebt, hält seine Gebote. Als Christen lügen wir nicht und schaffen dadurch Vertrauen. Als Christen vergeben wir, weil uns selbst vergeben worden ist. Als Christen sind wir nicht geizig. Darüber wird kaum gepredigt, weil wir wissen, alles unser Geld, all unser Besitz ist nur eine Leihgabe zum Einsatz für den Herrn. Als Christen sind wir natürlich auch gegen vorehelichen Sex, aber ich habe das in meiner Gemeinde erlebt, eine Ledige wird schwanger. Was macht man da? Meine Frau hat einen Blumenstrauß gekauft und hat ihr den gegeben. Nicht, weil sie gesündigt hat als Belohnung, sondern weil sie das Kind austrägt. Denn es wäre doch in unseren Gemeinden viel besser, man könnte den Schein wahren, treibt das Kind ab, ist also heilig wie eh und je. Nein, diese Frau trägt das Kind aus. Als Christen werden wir auch unserem Kioskbesitzer sagen, dass wir dagegen sind, dass überall, auch in der Schweiz, Pornos für jedes Kind sichtbar ausgehängt werden. Ich finde das unglaublich. Und ich frage mich, wenn alle Christen das einem Kioskbesitzer sagen würden, würde doch was passieren. Und wir machen ihm Mut, anderes zu bevorzugen. Und wir werden das dann aber auch kaufen, das andere, denn wir sind ja nicht geizig. 5 Jahre war der beliebteste Schlager in Deutschland: Du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Das ist unsere Welt. Und in dieser Welt leben wir nach dem Motto: Dumm ist nicht, wer ehrlich ist, sondern dumm ist der Lügner und Betrüger. Und schon allein deswegen, weil er seine Ewigkeit aufs Spiel setzt. Und in einer solchen Welt, wo ein solches Lied so populär sein kann, sagen wir notfalls Nein, auch wenn alle Ja sagen, und notfalls Ja, auch wenn alle Nein sagen. Und in dieser Welt halten wir uns natürlich an Gesetze, aber wir sind nicht gesetzlich. In dieser Welt müssen wir immer mehr alternativ leben. Als Person, Familie, Gemeinde. Jesus hat dafür ein Wort: Seid Salz. Salz der Erde. Und wir tun das nicht, weil wir meinten, wir wären besser, sondern weil wir Botschafter des Höchsten sind. Und weil wir wissen, in unserer Welt, multireligiöser denn je, zählt nicht, was in Büchern steht über Religion, sondern zählt unser Leben. Es gibt 5 Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und mein und ihr Leben. Und danach wird geurteilt, ob da was dran ist mit dem christlichen Glauben. Und wir wollen das alles ohne Krampf tun, denn wir wissen, nicht unsere Taten bringen uns in den Himmel, sondern allein unser Festhalten an Jesus. Und weil er das Beste für uns getan hat, wollen wir auch versuchen, das Beste für ihn zu tun. Versuchen wenigstens. Und warum das Ganze? Weil wir uns auf unsere Wohnung im Himmel freuen. Denn darauf können wir uns verlassen. Das steht im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Eine Wohnung ist für uns in der Ewigkeit bereitet, ist da. Und was sind schon unsere Jahre, auch die Jahre des Leides hier, angesichts der ewigen Ewigkeit? Der Hamburger Theologieprofessor Helmut Thielicke hat uns Studenten immer eingeschärft: Ihr kommt am besten als Christen im Leben durch, wenn ihr alles von der Ewigkeit her betrachtet. Wenn ihr überlegt, komme ich damit beim jüngsten Gericht durch? Wenn man alles vom Ende her bedenkt, wird man nicht mehr abhängig sein von den Meinungen anderen, wird man weniger abhängig sein von den Süchten, die einen plagen, und von den großen Versuchungen. Und dieser Tiedicke sagt, macht immer nur das, was ihr im Einklang mit Christus tun könnt. Und da wollen wir uns von niemanden in unserer Umwelt beeinflussen lassen, egal was sie sagen. Am Abend vor seinem Tode wurde der große Schweizer Theologe Karl Barth von seinem Freund Eduard Thurnheisen angerufen. Es war 1968, die Warschauer Pakttruppen waren in die Tschechei, in CSSR damals einmarschiert, und alle glaubten, der Dritte Weltkrieg steht bevor. Da sagte der todgeweihte Karl Barth am Telefon, nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Es wird regiert. Darauf können wir uns verlassen. Und auch darauf. Die Herren dieser Welt gehen, alle. Aber unser Herr, der kommt. Amen.
Ja, Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir. Du bist wahrhaftig der Unbegreifliche. Deine Wege sind unerforschlich. Auch mit unserem Leben, auch mit unserem Leben als Christen. So manchmal könnten wir verzweifeln, wenn wir in unser Leben schauen. Aber wenn wir auf dich schauen, dann kommt die Gewissheit und die Ruhe und Geborgenheit in unser Herz. Ja, Herr Jesus Christus, an dir wollen wir bleiben. Mit dir wollen wir unterwegs sein. Mit dir unsere Zukunft gestalten. Uns freuen auf die herrliche Zukunft bei dir. Es ist wahr, alle Herren werden gehen, aber unser Herr kommt. Daran freuen wir uns, daran halten wir uns fest. Du hast deine Verheißung gegeben, dass du mit uns bist, jeden Tag bis an das Ende der Welt, dass wir diese Gemeinschaft mit dir leben dürfen, erleben dürfen, ob es in unserem Leben Hochs oder Tiefs gibt. Wir wissen, du bist da. Darauf ist Verlass. Herr, wir preisen deinen heiligen Namen. Amen.